Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft,
dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen.
Und nebenbei noch glücklicher zu werden.
Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, der Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Wir sind Wiebke und Clara und haben heute ein ganz besonderes Thema für euch. Ja, Wiebke, worum geht's denn heute?
Ja, wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Thema Bindungsangst beschäftigen. Ich gebe mal einen kurzen Überblick, was wir für heute euch so vorbereitet haben. Also zuerst wollen wir wieder mit so konkreten Beispielen starten. Das heißt, vielleicht erkennt ihr euch da schon wieder oder ihr kennt Freunde oder andere Personen, wo es ein bisschen Klick macht bei euch. Dann wollen wir wieder darauf eingehen, wie entsteht eigentlich sowas. Also wollen auf die Biografie, auf Familiensachen eingehen, die dazu führen können, dass sich eben so ein Bindungsangstmuster entwickelt. Dann wollen wir auch wieder ganz konkret im Hier und Jetzt und anschauen, wie könntet ihr bei euch erkennen, ob ihr vielleicht mit dem Thema Bindungsangst was zu tun habt. Und dann wieder natürlich auch die Seite der Veränderung anschauen, also euch ganz konkrete Tipps mitgeben, was man denn tun kann, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könntet euch da irgendwie noch weiterentwickeln. Ja, dann starten wir mit den konkreten Beispielen. Clara, hast du Ideen? Was beobachtest du so in deiner Umwelt bei Patienten?
Ja, Patienten oder Freundinnen.
Genau, ich glaube, das ist ein Thema, was weit verbreitet ist.
Genau, das Spannende ist ja, dass Bindungsangst, viele würden das gar nicht so von sich sagen oder viele haben das vielleicht noch gar nicht so präsent, dass es ihr Thema sein könnte. Mhm. Deswegen auch für euch irgendwie vielleicht mal spannend. Jeder Mensch hat ja auch verschiedene Anteile und vielleicht habt ihr auch einen bindungsängstlichen Anteil in euch. Oder merkt, dass irgendwie vielleicht ehemalige Partner einen bindungsängstlichen Anteil hattet oder gute Freundinnen von euch, die immer die gleichen Dating-Stories erzählen oder so. Mhm. Ne? Ja, apropos so vielleicht auch gleiche Dating-Stories. Das wäre doch schon mal so ein Beispiel, oder?
Was genau, ich glaube, man kennt, glaube ich, Freunde, die immer so ähnliche, also irgendwann hat man so das Gefühl, irgendwie wiederholt sich so ein ähnliches Muster immer, ne? Also zum Beispiel jemand, der jemanden trifft, so es beginnt so, ne? Man datet so das ein oder andere Mal und das wiederholt sich dann und irgendwie kommt aber ab einem bestimmten Punkt immer von der Freundin, nee, der war es doch nicht, ich dachte am Anfang, der könnte was sein, aber dann ist mir doch bewusst geworden, ich habe irgendwie kein Interesse mehr. Und das vielleicht auch in einem relativ, erst ist man, ne, scheint es sehr zukunftsträchtig und dann relativ schnell ist es dann doch nichts. Sowas. Und dann das auch oft verbunden mit, ne, irgendwie den, man hat so richtig geschwärmt am Anfang und dann sind die Gefühle auch irgendwie einfach nicht mehr so stark. Ne? Man kann es sich nicht so erklären, vielleicht hat man die ein oder anderen Gründe, aber irgendwie hat es auch viel mit ja, so einer gefühlsmäßigen, ne, dass die Gefühle einfach irgendwann wieder verschwinden.
Mhm. Genau, das ist so ein Beispiel, ne, was du gerade meintest, dass man sich in so Beziehungsanbahnungen nur befindet. Mhm. Na, also man hat irgendwie, man datet irgendwie viel und auch gerne. Und hat dann immer wieder beginnende Sachen, man trifft sich ein paar Mal, wie gesagt, dieses Idealisieren vielleicht sogar, aber eine richtige Beziehung, die wird häufig dann doch nicht da draus.
Genau, ne? Also das sind auch dann Leute, die vielleicht lange Single sind, ne? Die haben öfter mal ne, Affären, da beginnt irgendwas, aber so eine richtig feste Beziehung kommt irgendwie nicht zustande. Obwohl oft, ne, das kennt ihr vielleicht auch, schon der Wunsch da ist, eine feste Beziehung zu führen. Aber ich glaube, die Personen fragen sich einfach selber, warum klappt das nicht? Also treffe ich wirklich immer die Falschen? Oder ist das doch irgendwie ein Muster, was sich immer bei mir abspielt, was sich wiederholt? Und das ist, glaube ich, auch so die Frage, die wir uns heute anschauen wollen. Ne? Weil ich glaube, das ist so eine Krux an Bindungsangst, dass das nicht, sich nicht so als starke Angst wirklich äußert. Ne? Ja, ich hab einfach Angst, mich zu binden, sondern eher so auf anderen Ebenen. Und ich glaube, das ist sehr spannend. Und da wollen wir euch heute nochmal ganz konkrete Beispiele sagen, wie ihr das denn bei euch erkennen könnt.
Ja, dann wollen wir uns jetzt erstmal nochmal genauer angucken, wo wir ja auch teilweise schon gerade darüber gesprochen haben. Wie ist die Bindungsangst im Hier und Jetzt spürbar, erlebbar, erfahrbar?
Mhm. Ich glaube, so eins, das hatten wir eben schon angesprochen, ist, dass Bindungsangst hört sich erstmal, wie das Wort schon so sagt, so an, als hätte man eben, ja, wenn man in die Bindung geht, kriegt man so ein Angstgefühl, ne? Also man hat Angst, sich zu binden. Ich glaube, das Besondere ist aber eben, dass sich das nicht so zeigt in der Regel, ne? Das ist so ein tiefer liegendes Gefühl, was dahinter steht. Aber wie sich das oft zeigt, ist in der Ambivalenz gegenüber dem Partner, ne? Das bedeutet, vielleicht, also in anbahnenden Beziehungen, ne, denke ich manchmal auch, der könnte passen und habe auch die Gefühle, ne, finde ihn irgendwie toll. Und im anderen Moment, ne, ist es vielleicht irgendwas Kleines auch vorgefallen, was so mir im Kopf das Signal gibt, ah, ich glaube, ich bin mir doch nicht mehr so sicher. Die Gefühle sterben so ein bisschen innerlich ab. Ne? Oder auch in Beziehungen, die dann schon bestehen, dass da auch diese Ambivalenz nicht aufhört. Ne? Also man fragt sich immer, ist das der Richtige, ist das der Falsche? Genau, das ist so ein Zeichen. Also fragt euch gerne mal wirklich ganz konkret, ist es oft bei euch so, dass ihr so eine innere Ambivalenz habt gegenüber dem anderen?
Vielleicht hier auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also so eine Ambivalenz, die ihr spürt, das kann Bindungsangst sein. Aber auch bei fehlender Verliebtheit kann man das gleiche Gefühl haben. Also nicht jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid euch unsicher, ob der Partner passt, bedeutet das, ihr habt Bindungsangst. Sondern natürlich gibt es Partner, die objektiv einfach nicht passen.
Genau, und ich glaube, das ist ja das Wichtige, das wollen wir auch heute so ein bisschen entzerren, wie wir das jetzt rausfinden könnten. Ne? Ist das einfach nicht der Richtige, weil so fühlt sich das ja auch in der Bindungsangst an? Oder hat das doch was mit mir zu tun? Ne? Ich glaube, was ihr euch dann nochmal fragen könnt, ist erstmal, glaube ich, ob sich das immer mal wieder wiederholt. Ne? Also ob das so eine Art Muster ergibt. Und wann vielleicht das auch so ein bisschen kippt. Ne? Also ihr findet jemanden am Anfang toll und vielleicht merkt ihr dann aber, wenn es so anfängt, ne? Wenn ihr so Forderungen von dem anderen spürt. Also ihr habt das Gefühl irgendwie, der will vielleicht viel Zeit mit euch verbringen oder der will, dass ihr den gleichen Sport macht oder der fragt euch, ob ihr am Wochenende wandern wollt. Ne? Und irgendwie triggert das so das Gefühl, nee, irgendwie ist mir das zu viel, der andere will so viel von mir, vielleicht passt das nicht so gut und dementsprechend kühlen auch die Gefühle so ein bisschen ab.
Was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, auf die Gefühle jetzt bezogen, auf das Abkühlen oder auch die intensiven Gefühle, ganz klassische Bindungsangst ist auch, dass die Gefühle dann vor allem besonders stark sein können, wenn ein geringes Risiko für eben eine feste Bindung oder auch eine Perspektive da ist. Ne?
Genau, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ihr fragt euch wirklich mal ganz konkret, ob ihr euch dann in die Leute verliebt, die eigentlich nicht verfügbar sind. Und ich glaube, da hat das Gehirn sehr clevere Tricks, dass es eben nicht spürt, dass man sich eben nur in die verliebt, die eigentlich nicht verfügbar sind. Es kann ja ganz verschiedene Ursachen haben, warum ihr nicht verfügbar ist. Also zum Beispiel, jemand wohnt eigentlich woanders und ihr merkt, so über die Distanz wird es auf Dauer sowieso nichts. Oder der ist wirklich vergeben oder so halb vergeben, dann wird es auch leichter, so für die Bindungsangst, sage ich jetzt mal.
Oder passt wirklich objektiv gar nicht, ne? Dass ihr euch genau die aussucht, die irgendwie objektiv überhaupt nicht passen oder auch genau die aussucht, die eigentlich kein Interesse an euch haben.
Genau, ne? Das ist, glaube ich, auch, das funktioniert auch sehr gut, ne? Weil da wisst ihr ja, ihr könnt so richtig in der Distanz bleiben und aus der Distanz sagen, ja, ich will den ja unbedingt, ne? Aber der hat euch ja schon signalisiert, dass er jetzt nicht so großes Interesse hat, ne? Also beobachtet mal, vielleicht verändert sich das ja auch bei der gleichen Person mal. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, um das zu trennen. Ist es einfach nicht der Richtige oder habe ich Bindungsangst? Wenn die gleiche Person vielleicht am Anfang noch nicht so viel Interesse zeigt, ne, die kennt euch vielleicht noch nicht und irgendwann habt ihr sie aber doch von euch überzeugt und ne, der andere zeigt Interesse, meldet sich öfter, ob ihr dann plötzlich denkt, ah nee, so toll war der ja doch nicht. Ne? Das wäre, glaube ich, auch so ein Zeichen, was
man gut und kann. Und auch in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, auch ganz klassisch, der eine zieht sich zurück, ne? Ist vielleicht auch reagiert von eurem Verhalten, er zieht sich selber zurück und auf einmal merkt ihr, oh Mann, die Person, das war wirklich der passende Partner. Ja. Ne? Vielleicht auch ganz klassisch für Bindungsangst können das auch so On-Off-Beziehungen sein. Ne? Und bei jedem Off merkt ihr wieder, oh Mann, das war doch so intensiv.
Ne? Ja, auch total wichtig. Ne? Also immer, wenn Distanz wieder da ist, aus welchem Grund auch immer. Ne? Wenn der andere sich zurückgezogen hat, ne? Weil es so ein On-Off gibt. Wenn der andere irgendwie doch nicht mehr so oft verfügbar ist. Ne? Wenn ihr da besonders diese Verliebtheit spürt. Ne? Also plötzlich wird der andere interessanter, der ist toller, eure Gefühle werden intensiver. Ne? Das ist auch so ein gutes Zeichen dafür. Ja,
vielleicht, oder ein Punkt, den ich auch noch vielleicht auch noch eine Rolle spielt, Bindungsangst und Sexualität. Wie hängt das zusammen oder was fällt dir dazu ein? Mhm. Ist das auch so ein bestimmtes Muster, was da ist?
Genau, das passt zu den Beispielen, die wir eben schon hatten. Ne? Also dass die Lust auf Sexualität, ne? Das ist ja auch so ein Nähewunsch, der dahinter steckt. Ne? Sex kann ja was sehr Verbindendes sein, dass die Leute, die eben nicht so verfügbar sind, ne? Also man ist zum Beispiel nicht in einer Beziehung, der andere ist irgendwie, die Bindung ist noch nicht so eng auf der anderen Ebene, außer der sexuellen, ne? Da wird diese sexuelle Lust sehr gespürt. Ne? Also da hat man Lust auf Sex und Aber wenn es eine feste Beziehung wird, ne, also wirklich die Verpflichtungen in der Beziehung da sind, wenn man klar committed ist, da kann sich im Verlauf, ne, das passiert jetzt auch nicht von heute auf morgen, aber kann sich wirklich auch dieses Bedürfnis nach Sexualität, das kann sich dann abbauen. Ne, das könnt ihr auch mal bei euch beobachten.
Genau, und gerade aber diese schnellen sexuellen Beziehungen, das ist auch, könnte auch ein bisschen typisch für Bindungsangst sein. Ne? Auch hier, das sind alles keine pauschalen Aussagen. Ne? Natürlich kann es einfach sein, dass man sich gerade ein bisschen auslebt, da auch Spaß und Lust dran hat. Aber wenn es das Muster ist, schnell sexuelle Kontakte einzugehen, wo dann aber vielleicht doch nicht mehr draus wird, dann kann dieser schnelle körperliche Kontakt auch ein Weg sein, um halt wirkliche emotionale Bindung auch zu vermeiden.
Ja, ganz wichtig. Was ihr euch vielleicht auch nochmal fragen könnt, ist, wie ihr euch so fühlt generell, wenn ihr bei einem Partner seid, wenn ihr schon mal eine Beziehung, ne, wenn ihr bei dem letzten Partner vielleicht oder wenn ihr aktuell in einer Beziehung seid, und wie ihr euch fühlt, wenn ihr alleine seid, weil was bei Bindungsängsten auch öfter mal auftritt, ist, dass die das Gefühl haben, wenn sie alleine sind, können sie sie selbst sein, dann können die ihre Bedürfnisse spüren, dann fühlen die sich so richtig frei, ne? Aber das Gefühl ist irgendwie weg, wenn die mit jemand anders zusammen sind, ne? Kannst du dieses Gefühl beschreiben, irgendwie, wie sich das anfühlt, wenn man dann, ne, mit dem Partner oder vielleicht auch mit Freunden, vielleicht tritt das da auch auf, zusammen ist, was da anders wird?
Gute Frage, ja. Ich würde sagen, so ein Bindungsängstler, der hat, wenn er mit anderen zusammen ist, auch immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie nach den anderen so ein bisschen richten. Das spürt er vielleicht so als Druck auf sich. Also der ist mit seinen Gefühlen oder Gedanken auch schnell beim anderen. Was erwartet der andere gerade von mir? Auch so einen längeren Urlaub mit einer Person, sei es mit dem Partner oder mit engen Freunden, kann für einen Bindungsängstler auch sehr anstrengend sein.
Genau, und sowas ist wahrscheinlich auch nicht so bewusst, ne? Also dass der weiß, ja, es ist jetzt so anstrengend für mich, weil ich muss mich ja die ganze Zeit, passe mich ja die ganze Zeit an und habe das Gefühl, ich muss das, sondern vielleicht auch einfach nur das Gefühl, irgendwie, das könnte anstrengend werden, ne? Unbewusst werden dann aber oft so Signale gedeutet, was will der andere gerade, wie geht's dem, was erwartet der von mir, ne? Wenn ihr euch das vielleicht auch oft fragt und einfach euch vielleicht nicht mehr so frei fühlt und mit euren Bedürfnissen verbunden, wenn ihr mit anderen zusammen seid. Vielleicht auch, wenn ihr zum Beispiel dann gar nicht mehr so genau wisst, was ihr eigentlich wollt, ne? Das könnte so ein Zeichen sein.
Und häufig resultiert das dann oder führt das dann auch dazu, dass sich Bindungsängste dann ganz stark abgrenzen. Ne? Dass sie vielleicht dann nur alleine in Urlaub fahren oder in einem Urlaub mit mehreren dann so ganz bewusst ihre freie Zeit für sich haben wollen, ja. Ne? Und da ganz klare Grenzen setzen. Ne? Eben auch in der Beziehung sich dann ganz bewusst oder in so einer On-Off-Phase, Dating-Anbahnung, sich dann bewusst zurückziehen, ganz klar vielleicht sagen, nee, ich will nicht mehr oder so. Ne? Also eine ganz klare Kante auch setzen.
Genau, das ist dann so auf der Verhaltensebene. Ne? Also, dass dann so ein Autonomieprogramm quasi abläuft. Ne? Das passt vielleicht ganz gut zu der Überleitung, dass wir uns jetzt mal anschauen, wie entsteht eigentlich Bindungsangst? Ne? Also, was muss in der Biografie so passiert sein, dass sich vielleicht so ein Bindungsangst-Programm entwickelt? Ja, möchtest du mal einleiten, was könnte in Familien los gewesen sein, wo am Ende ein kleiner Bindungsängstler rauskommt.
Ja, natürlich gibt es auch nicht immer die eine kausale Richtung da oder die eine Erklärung, aber ein Muster, was ich schon häufig wiederfinde, auch bei Patienten jetzt zum Beispiel, ne, ist, dass häufig Leute, die dann im Hier und Jetzt eine Bindungsangst, ein Bindungsangstmuster zeigen, dass die in Familien aufgewachsen sind, wo die Eltern sehr viel von den Personen, von den Kindern damals wollten, wo die Eltern die Kinder vielleicht auch eingeengt haben, wo die Eltern ganz starke Erwartungen an die Kinder hatten. Mhm. Vielleicht gab es auch ganz starke Regeln, ganz starke Verhaltensstandards.
Mhm. Genau, das können einmal so Regeln sein, ne, dass irgendwie so ein rigides Elternhaus war. Es kann sich aber, glaube ich, auch ein bisschen diffuser zeigen, also dass einfach die Eltern zum Beispiel ein bisschen bedürftig waren. Ne? Also zum Beispiel, stellen wir uns mal eine depressive Mutter vor, die eben irgendwie so die ganzen Emotionen so ein bisschen auch aufs Kind übertragen hat, die so ein bisschen hilfsbedürftig wirken. Das Kind hat so richtig gespürt, ich muss die Mama glücklich machen. Ne? Ich bin für die Mama verantwortlich. Ne? Also irgendwie so dieses Programm, ich muss mich schon da um was kümmern, ne? Und ich muss da irgendwie so Erwartungen erfüllen. Bindung bedeutet irgendwie auch, ich muss da auf jemanden sehr stark eingehen. Ne? Oder eben auch, was du gesagt hast, mit irgendwie werden die Grenzen so ein bisschen übertrieben. Also Bindung bedeutet, ich kann nicht so sein, wie ich bin. Ich kann nicht einfach meine Grenze setzen, wenn ich gerade nicht möchte, sondern wenn Autonomie irgendwie gezeigt wird, ne? Also wenn Grenzen gesetzt werden, Konflikte angefangen werden, hat man immer so das Gefühl, dass es gerade nicht in Ordnung oder meine Grenze wird einfach nicht so richtig eingehalten. Ne?
Ja, oder auch die Eltern bringen ganz viel von sich selbst in das Kind hinein. Ne? Also zum Beispiel wird eine ganz starke Ähnlichkeit hergestellt zu dem Kind, ne? Oder auch mit ihren Bedürfnissen. Also ganz klassisches Beispiel wäre vielleicht auch ein alleinerziehendes Elternteil, wo das Kind dann so als Partnerersatz in Anführungszeichen fungiert. Mhm. Ne? Oder auch Begriff Parentifizierung, ne? Ist auch ein psychologischer Begriff.
Was heißt das genau?
Das bedeutet, ne, Parentifizierung, also Parents, Eltern, bedeutet, das Kind wird so ein bisschen, wird selber so als fast, ja, wird als Elternteil fast benutzt, ne? Also zum Beispiel das Kind ist der Beratungspartner oder das Kind, es gibt ja auch Kinder, die schon irgendwie den Eltern bei der Struktur des Alltags helfen müssen oder die Eltern unterstützen müssen oder so.
Ja, also ja. Das Kind schon früh viel leisten muss, ne? Also dass Bindung irgendwie auch anstrengend ist. Ja, und dass man, klar, wenn man Elternteil ersetzen muss, ist das natürlich eine sehr große Aufgabe.
Ja, oder auch klassisch sowas, die Eltern haben schon eine Vorstellung von dem Kind, ne? Das Kind muss so und so sein, es muss vielleicht jetzt das Musikinstrument spielen und es muss in der Schule doch irgendwie sich so und so verhalten, ne? Also das Kind wird nicht in seinem Selbst gesehen, das Selbst kann sich gar nicht wirklich entfalten in seiner Individualität, sondern wird auf eine sehr vorgefertigte Art und Weise gesehen.
Genau, das macht natürlich auch einen ganz großen Druck, ne, was wir eben hatten, dass man dann, wenn andere da sind, das Gefühl hat, ich muss ja eigentlich so und so sein, ne, und das strengt natürlich dann sehr ein, ne? Also genau, es kann ganz unterschiedliche Familiensituationen im Konkreten sein, ne? Aber was irgendwie so ein bisschen gelehrt wird, ist, dass Bindung was Einengendes hat, weil man muss sich irgendwie anpassen.
Ja, und dass ich mich nicht so zeigen kann, wie ich bin. Das ist, glaube ich, so das Zentralste, dass Kinder gelernt haben, wenn ich mich mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen zeige, dann werden die entweder nicht gesehen, ich kriege irgendeine negative Konsequenz oder die dürfen einfach nicht sein oder können sowieso nicht erfüllt werden.
Ja, genau. Also wenn so Autonomie auch gezeigt wird, ne, man so sein möchte, wie man ist, dann ist das auch oft mit Schuldgefühl damals verbunden gewesen. Ne? Also so eine Mutter, die zum Beispiel so was leicht Co-Abhängiges zeigt, ne, die zum Beispiel einen Partnerersatz eigentlich sucht oder die mit sich selbst nicht so im Reinen ist, ne, und das so ein bisschen auf das Kind überträgt, dann entstehen natürlich ganz große Schuldgefühle, wenn man das Gefühl hat, man lässt die Mama alleine oder so. Ne? Da kann auch so eine Bindungsangst daraus resultieren. Genau, man lernt dann so ein bisschen in der Konsequenz auch, wenn ich geliebt werden will, muss ich mich anpassen. Das Wichtige ist jetzt, dass die Bindungsängste sich quasi ja nicht bewusst entschieden haben. Das ist so ein inneres Programm, ne, was dann abläuft oder was abgespeichert wurde. Aber im Grunde heißt das so ein bisschen, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu viel, das möchte ich. Ich lerne lieber alleine klarzukommen. Also ich schlage mich jetzt auf die Seite der Vollautonomie, ist eigentlich eine Überautonomie dann in der Konsequenz ganz am Ende, in dem Muster. Ne? Dass man sagt, nee, wenn Bindung mit so viel Einschränkung für mich verbunden ist, dann lasse ich das lieber. Ne? Und das ist so das Programm, was die ganze Zeit mitläuft. Und das ist auch das, was dann später, ne, wenn man wieder ins Hier und Jetzt geht, diese starke Abgrenzungstendenz macht. Ne? Sobald der andere irgendeine Forderung stellt oder man hört dann auch gerne auf dem Ohr der Forderung. Ne? Also alles, was vielleicht nur ein Wunsch war oder eine Idee, wird dann schnell als, ach, der will ja was von mir, ich soll ja jetzt genau so sein. Man, ne, man hat da ganz feine Antennen, wie soll ich denn angeblich sein? Ne? Sieht ja schon total. So. Und das löst aber nicht den Impuls ein, ah ja, dann versuche ich jetzt genau so zu sein. Ne? Sondern in der Situation, gerade wenn diese Bindungsangst auftritt, ne, wenn diese Ambivalenz sich verstärkt, nee, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Auch so eine Art Projektion dann vielleicht auf den Partner, je nachdem, ne, wie der andere so wirklich ist. Gut, der stellt zu viele Forderungen oder aus irgendeinem anderen Grund passen wir eben nicht zusammen, um dann eben zu sagen, nee, mach ich nicht mit. Ne? Die Autonomie wieder voll in die Autonomie zu kehren.
Ja, genau. Also die Balance dazwischen funktioniert nicht. Ne? Das Ideal wäre ja eigentlich, da kommen wir später natürlich noch zu, aber das Ideal wäre, beides zu können. Dass man sich mit seinem Selbst zeigen kann, mit seinen Bedürfnissen äußern kann und trotzdem in der Bindung bleiben kann.
Ja.
Ne? Und der Bindungsängstler, der springt aus der Bindung raus in die Autonomie.
Genau. Ne? Und hat dann dieses Überautonome und vielleicht aber im Hintergrund eben dieses, eigentlich muss ich mich anpassen, aber das möchte ich eben nicht. Ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir schon viel gesagt. Vielleicht konntet ihr euch schon ein bisschen wiederfinden. Wir fassen natürlich am Ende auch nochmal zusammen. Aber jetzt wollen wir erstmal dazu kommen. Vielleicht, ne, wenn ihr euch wiedererkannt, habt ihr jetzt auch eine Motivation zu sagen, ah, okay, wenn das so ist, was kann ich denn eigentlich tun, um das zu ändern?
Ja, ich glaube, da haben wir auch mit dem, was wir erzählt haben, schon den ersten Schritt gemacht. Oder ihr habt den ersten Schritt gemacht, indem ihr euch das jetzt angehört habt, schon alles.
Ja.
Und das ist ja auch ganz oft einfach in der Psychologie, in der Psychotherapie so, die Bewusstmachung ist ein ganz wichtiger Schritt.
Genau, muss erstmal, deswegen könnt ihr gerne auch nochmal in die Reflexion eurer Kindheit gehen, ne? Wie war Mama, wie war Papa, was musste ich eigentlich so machen, wie wollten die mich vielleicht auch haben oder wie habe ich da Bindung erlebt, ne? Dass ihr euch das wirklich mal ganz bewusst macht, auch vielleicht, ne, wirklich da dranbleibt, weil ich glaube, das ist nicht immer so, ne? Wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt, aber man muss da schon sehr genau hinschauen, um sowas bei sich erkennen zu können, weil das oft eben nicht so offensichtlich ist, ne? Aber da mal wirklich zu schauen, was könnten so innere Annahmen von euch sein, die sich daraus entwickelt haben. Das könnt ihr euch ja auch jetzt fragen, selbst wenn ihr nicht genau wisst, was war in der Biografie so das Entscheidende. So Annahmen wie zum Beispiel, habe ich das Gefühl, wenn ich gemocht oder geliebt werden will, dann muss ich schon so sein, wie der Partner mich ganz gerne hätte. Mhm. Ne? Also der sucht ja den und den und dann werde ich nur geliebt, wenn ich auch die Ideen, die er so hat, wenn ich die auch verwirkliche. Ne? So was könnte man sich zum Beispiel fragen.
Ja, oder auch dieses nur alleine kann ich glücklich sein oder ich muss Erwartungen von anderen erfüllen.
Ja, ne? Oder nur alleine fühle ich mich wirklich frei. Das ist so eine Annahme, die wir uns eigentlich da vielleicht total haben.
Ja.
Genau.
Was auch nochmal wichtig ist, also wie gesagt, Bindungsangst, das kann auch natürlich sein, auch es gibt viele, viele Gründe, warum man das Gefühl hat, man findet nicht den richtigen Partner. Das ist ja so ein bisschen der einleitende Satz von unserem Podcast, die Frage, ich finde nicht den richtigen. Ne? Da gibt es natürlich ganz viele Gründe. Das kann auch irgendwie ein Selbstwertthema sein, dass man sich nicht so traut, aus sich rauszugehen oder dass es einfach auch Zufall ist oder Pech oder so. Ne?
Genau, ich glaube, man muss ganz gut darauf achten, ne? Ist das ein Muster? Passiert das wirklich immer wieder? Ne? Verliebe ich mich immer wieder in nicht verfügbare Leute? Habe ich immer ab einem bestimmten Zeitpunkt das Gefühl, der andere passt nicht zu mir? Ändert das sich vielleicht auch relativ plötzlich? Ne? Am ersten Tag ist der Partner total attraktiv und am zweiten Tag nicht mehr. Ne? Kann ich tatsächlich auch in so Attraktivitätssachen äußern. Ne? Am einen Tag denke ich auch, der ist doch toll und am nächsten Tag, der ist irgendwie doch nicht so attraktiv. Ne? Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, ne, das ist auch nochmal zum Was kann ich tun, dass ihr euch wirklich mal in die rationale Seite geht. Also euch wirklich aus einer rationalen Perspektive überlegt, gestern ne, gab es vielleicht noch die und die Gründe, warum ich den gut finde und ihr hattet auch so ein positives Gefühl, vielleicht ein leichtes Verliebtheitsgefühl und am nächsten Tag ist das irgendwie ein bisschen abgeflaut. Ne? Vielleicht hat der andere sich wieder gemeldet und das hat so den Trigger gegeben, ne, der kommt mir zu nah, ne? Das kann nämlich auch so ein Punkt sein. Und dann merkt ihr plötzlich, ihr habt ganz viele Gründe. Ne? Und da ist wirklich so, dass ihr Gründe im Kopf habt. Also ihr denkt nicht, oh ja, jetzt ist meine Bindungsangst wieder am Werk, sondern ihr denkt, oh, der war so attraktiv, ist er doch nicht. Und da will ich nicht lieber jemanden, der irgendwie ein bisschen sportlicher ist oder weiß ich nicht, will ich jemanden, der selbstbewusster ist oder jemanden, der einfach irgendwie anders ist. Ne? Also vielleicht merkt ihr auch, ne, und da ist es ganz wichtig, jetzt in die rationale Seite zu gehen. Also sind das wirklich Gründe, die ihn dazu machen, dass er gestern nicht mehr so attraktiv war, ne, dass er gestern attraktiver war als heute so. Und ist das wirklich ein Grund, warum der nicht zu mir passen könnte? Ne? Also wirklich das mal kritisch zu hinterfragen, ob man nicht quasi, ne, das macht man ja unbewusst Gründe sucht, warum der andere eben nicht passt. Ne? Wenn man das immer wieder merkt, jeder passt eben nicht, weil ich habe immer wieder Gründe ab einem bestimmten Zeitpunkt, ne? Oft am Anfang die Idealisierung, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt und oft eben ab einem Zeitpunkt, wo ihr merkt, der andere ist tatsächlich verfügbar, ne? Ob dann die Attraktivität nach
auch klassisch bei Bindungsängstern dieses, die Gefühle sind einfach nicht so intensiv. Ne? Also dass man vielleicht so ein Ideal hat von ganz krassem Herzklopfen, was natürlich in solchen On-Off-Beziehungen einfach entsteht durch diese Distanz-Nähe-Dynamik. Und dass man das dann eben vermisst, wenn man dann doch mal einen verfügbaren Partner datet. Mhm. Ne? Also da ein Punkt, was ihr machen könnt, hinterfragt mal auch eure potenziellen Dating-Partner. Sind die tatsächlich verfügbar und nicht nur von der Situation her, dass sie irgendwie Single sind, was ja schon mal eine gute Voraussetzung wäre, die heute auch nicht immer gegeben ist, sind die aber auch emotional verfügbar? Habt ihr das Gefühl, wenn ihr den trefft, mit dem sprecht oder der möchte der oder die eine Beziehung, ist die überhaupt offen für eine Beziehung? Ne? Also jemand, der vielleicht gerade erst getrennt ist, der ist in der Regel nicht emotional verfügbar oder zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht. Ne? Und passt das von den Werten, vom Freundeskreis und so? Ne? Also hinterfrag mal die Datingpartner, die ihr trefft, sind die wirklich emotional verfügbar, passt das irgendwie?
Genau, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das andere, wenn ihr dann jemanden datet und eigentlich sagt eure rationale Seite, doch, ich glaube, eigentlich passt er zu mir. Ne? Ich hatte am Anfang ein ganz gutes Gefühl zu dem. Wir haben ähnliche Werte, ähnliche Interessen. Und ich weiß auch nicht, warum meine Gefühle jetzt wieder so ein bisschen nachlassen. Dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr erkannt habt, dass Bindungsangst vielleicht ein Thema sein könnte, bleibt einfach mal dran. Ne? Trefft euch weiter, versucht wirklich bewusst die positiven Sachen von dem Partner oder von dem möglichen Partner wirklich bewusst euch in den Kopf zu rufen. Ne? Weil ihr habt ja diese bindungsängstliche Stimme, die immer so ein bisschen die Fehler an dem anderen sucht. Versucht mal wirklich wieder den Blick ein bisschen weiterzumachen und zu sagen, was fand ich am Anfang gut an dem? Warum ist der toll? Ne? Also das ist, glaube ich, da könnten sich nochmal, ne, weil Gefühle, und das ist eben auch, warum diese Verliebtheit so stark schwankt, stehen ja auch aus Gedanken. Ne? Das bedeutet, wenn ihr dann wieder die positiven Seiten seht, kann sich auch dieses Verliebtheitsgefühl wieder einstellen.
Und das kann auch mal bedeuten, über den eigenen Schatten zu springen oder auch Kompromisse einzugehen. Ja. Ne? Also zum Beispiel, macht es euch vielleicht, stresst es euch irgendwie, euch jeden Tag melden zu müssen. Und es kann aber sein, dass ihr einen Partner datet, der irgendwie dann das gerne hätte, dass man vielleicht häufig Kontakt hat oder der euch auch ab und zu gerne mal schreibt. Und dass man da mal so ein bisschen versucht, über den eigenen Schatten zu springen, sich vielleicht doch mal kontinuierlich zu melden, ne, vielleicht Treffen doch mal im Voraus zu vereinbaren, ein bisschen reinzugeben in die Beziehung
auch. Ja, ich glaube, das ist auch total wichtig, weil was sich oft sonst entwickelt, ist nämlich der Bindungsängstler ist ja der gerne mal auf Distanz geht, ab einem gewissen Punkt für den anderen weniger einschätzbar wird. Ne? Und das merkt natürlich auch der Gegenüber. Und selbst wenn er jetzt vielleicht nicht so in den gegenteiligen Pol geht, das wäre dann so ein verlustängstlicher Typ, wird bei dem, ne, wenn das in extremem Ausmaß eben ausgeprägt ist, so eine Bindungsangst, automatisch so ein Verlustangst entsteht. Ne? Also der wird Angst haben, euch zu verlieren, der will irgendwie wieder Nähe herstellen, weil ihr eben so stark auf Distanz geht. Und das führt dann wieder dazu, dass ihr sagt, oh, das ist ja wieder so ein Klammerringer, ne? Den will ich ja nicht, der will ja viel zu viel von mir, der ist irgendwie gar nicht spannend, der kann sich ja selbst nicht beschäftigen oder irgendwie sowas, ne? Also, dass ihr, ne, diese Dynamik auch mal erkennt und euren Anteil daran erkennt, warum der andere sich vielleicht auch so verhält, ne?
Ja, genau, weil genau, also die Dynamik einfach unterbrechen, ne? Weil sonst ist man im Teufelskreis drin und die Sache ist ja, dass es häufig dann so ist, ne, ihr distanziert euch, der andere wird automatisch noch anhänglicher, womit sich eure innere Annahme in Beziehungen, Beziehungen sind anstrengend oder in Beziehungen darf ich nicht frei sein oder in Beziehungen darf ich meine Wünsche nicht äußern, ja komplett bestärkt.
Genau, ne? Das ist ja auch das Spannende an diesen inneren Mustern. Das sind wie so selbsterfüllende Prophezeiungen, ne? Weil wir das so tief in unserem Programm haben. Ich muss mich anpassen, um geliebt zu werden. Ne? Dass, wir denken schon, wir müssen das und wir sehen dann schon die Forderung, wo vielleicht das gar nicht als Forderung gemeint ist. Ne? Also wo der Partner auch sagen würde, wenn ich jetzt sage, ich habe heute keine Zeit, sagen würde, kein Problem. Das Problem ist nur, wenn ihr immer sagt, ihr habt keine Zeit, weil der dann unbewusst spürt, eigentlich seid ihr in diesem Abgrenzmodus, ne, der ja auch irgendwann eintritt. Und dann ist es natürlich schwer für den gelassen zu sagen, kein Problem, dass du heute keine Zeit hast.
Ja. Aber dann wird er sauer, ne? Dann stellt er Erwartungen, dann beschwert er sich, dann kommt ein Streit. Ist
ja auch traurig, ne? Weil jemand da diese Verlustangst schon inne hat, weil, wie gesagt, aber sowas, euch mal da achtsam zu überwachen, hat das vielleicht auch was mit eurem Verhalten zu tun.
Ja, und auch da häufig auch wieder so Reinszenierung von früher, ne? Der Partner wird dann traurig, weil ihr keine Zeit habt. Auch da könnt ihr fragen, vielleicht ist früher eure Mutter traurig geworden, weil ihr nicht mehr das liebe Kind wart und für sie da wart oder so, ne? Also eins von vielen Beispielen.
Ja, genau, total wichtig. Genau, und wenn ihr jetzt nochmal, ne, jetzt hatten wir so ein paar Beispiele, was vielleicht wichtig ist, wenn ihr euch in Beziehungsanbahnung empfindet und eigentlich eben eine sichere Beziehung wünscht, dass ihr da einfach mal dran bleibt, wenn ihr das Gefühl habt, jemand könnte eigentlich zu euch passen. Und im zweiten Tipp vielleicht noch, was man machen könnte, wenn man jetzt schon so in so einer Beziehung ist, ne, die Beziehung vielleicht gerade angefangen hat oder man schon länger in einer Beziehung ist, aber immer noch vielleicht diese Ambivalenz hat, ne, und an sich arbeiten möchte, dann wirklich sehr achtsam für die eigenen Bedürfnisse zu werden, wenn man mit dem anderen zusammen ist. Weil was bei Bindungsängstlern öfters mal passiert, ist, dass die eigenen Bedürfnisse nicht mehr so gut gespürt werden, wenn man eben mit dem anderen zusammen ist. Ne? Weil man ja dieses unbewusste Programm hat, eigentlich muss ich mich anpassen, aber darauf habe ich keine Lust, ist so die Konsequenz des Bindungsängstlers. Aber eigentlich im Herzen denkt er ja, und deswegen wünscht er sich ja überhaupt so stark die Autonomie, dass er nicht autonom sein kann, also er selbst sein kann, wenn er eben in dieser Beziehung ist. Und deswegen ist wichtig, erstmal im ersten Schritt euch zu fragen, immer wieder, vielleicht wenn ihr gerade mit einer Person zusammen seid oder auch wenn ihr mal so über die Beziehung nachdenkt, was wünsche ich mir eigentlich? Sind meine Interessen hier schon genug vertreten? Auch, ne, euch wirklich konkret in den Situationen zu fragen, wie fühle ich mich gerade? Der andere fragt vielleicht irgendwann, denkst du, was will ich eigentlich wirklich? Ne? Und dann eben nicht, auch nicht, ne, was ja oft passiert ist bei den Bindungsängsten, dass sie dann sagen, nee, das will ich auf gar keinen Fall heute wandern gehen. Ne? Vielleicht habt ihr ja sogar Lust, ne, wenn ihr so ein bisschen dieses, ich muss wandern gehen, wenn ihr das hört, dann habt ihr keine Lust mehr, wenn ihr da ich darf wandern gehen. Okay, will ich heute wandern gehen? Ne? Also euch immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich gerade? Wie fühle ich mich gerade? Mhm. Welche Bedürfnisse nehme ich
von mir wahr? Also da auch wieder diese Balance zwischen eigene Gefühle wahrnehmen, eigene Gefühle kommunizieren können und die Gefühle des anderen wahrnehmen und auch respektieren zu können.
Ja, genau. Und ich glaube, im zweiten Schritt geht es dann darum, was vielleicht manche Bindungsängler eben dann auch nicht so gut gelernt hat, ist seine eigenen Rechte auch in der Beziehung, also Autonomie in der Beziehung realisieren. Ne? Weil nur dann könnt ihr euch auch in Beziehungen frei fühlen. Ne? Dieses Gefühl, ich bin zwar in einer Beziehung, aber das heißt nicht, ich werde hier eingeschränkt. Ich muss jemand anders sein, ich kann meine eigenen Pläne nicht mehr verwirklichen. Ne? Dass ihr das lernt, dass das nicht so ist. Und das könnt ihr nur, wenn ihr anfangt, in einer Beziehung eben auch eure Bedürfnisse zu kommunizieren, ne? Wenn ihr was nicht wollt, das zu äußern, dann vielleicht eben auch Konflikte auszuhalten, ne? Aber wirklich authentisch, also das Gefühl zu haben, ihr seid gerade ganz authentisch, so wie ihr euch fühlt, was ihr wollt, das bringt ihr ein, ne? Ohne dass ihr Angst habt, der andere könnte euch vielleicht deswegen ablehnen oder, ne? Genau, also Bedürfnisse in der Beziehung äußern, das zu lernen.
Ja, ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch noch, und das fällt vielen vielleicht auch ein bisschen schwierig oder schwer, dass man auch so ein bisschen die so sehr gesuchten, intensiven Gefühle, die Leidenschaft, dass man das vielleicht auch zum gewissen Teil ein bisschen relativieren muss. Weil das ist etwas, was halt häufig entstehen kann, wenn man eben in so einer Nähe-Distanz-Dynamik ist. Ne? Und dass man dann diese krasse, ne, also das ist ja wie auf Drogen dann, ne? Wenn sich ein Verlustängstler und ein Bindungsängstler, Verlustängstler kommt noch ein spezieller Podcast wahrscheinlich zu, könnt ihr schon mal euch freuen. Wenn die zwei sich finden, und das passiert ganz, ganz oft, ne, dass man in so einer ganz explosiven Mischung, das ist Gefühl pur, ja, total leidenschaftlich, total intensiv. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz Gefühlsexplosion, die da passieren. Und ja, aber das ist häufig, entsteht halt eben dadurch, dass man den anderen mal nicht haben kann, dann wieder denkt, man braucht ihn, dann findet man sich wieder, dann geht es wieder nicht, dann geht man wieder auf Distanz, ne? Wie bei einer Sucht, also Dopaminspiegel im Gehirn, die explodieren da. Mhm. Und dass man das zum gewissen Teil relativieren muss. Mhm. Und dass sich häufig der passende, richtige Partner gar nicht so intensiv, vor allem am Anfang nicht, anfühlt.
Mhm. Genau, und dahinter steht ja auch so ein bisschen das, was nämlich stattfindet, wenn der andere eigentlich immer nicht verfügbar oder auf Distanz ist oder dieses On-Off entsteht, dass so eine Idealisierung ins Spiel kommt. Ne? Also ein Menschen, den wir gar nicht so authentisch kennenlernen, ne, den können wir natürlich aus der Distanz gut idealisieren. Und wenn wir das dann vielleicht auch als unseren Partnerstandard so setzen, ne? Also wenn wir anfangen, eigentlich Ideale zu setzen, die so bei einem realistischen Menschen vielleicht gar nicht so einfach erfüllbar sind. Und bei jedem kleinen Anzeichen, dass der vielleicht doch nicht das in Vollbild erfüllt, sind wir schon wieder weg. Ne?
Ja.
Ihr könnt euch vielleicht auch mal fragen, setzt ihr solche Standards auch an Freundschaften? Ne? Wenn die einmal das nicht machen, was ihr euch vorstellt, dass sie sagt, nee, das ist ja keine passende Freundin. Ne? Also da kommt ihr vielleicht nochmal an sowas ran, dass ihr vielleicht zu hohe Standards habt, die euch, ne, auch wieder davor schützen, eigentlich in eine Beziehung zu gehen.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viel schon gesagt, was man machen kann. Ne, vielleicht ein Punkt vielleicht auch noch so Selbstwertarbeit. Das ist ja ein bisschen, das sagen wir gefühlt ja in jeder Podcast-Folge, aber es ist einfach auch ein so zentral, wichtig.
Ne? Das ist wirklich, das ist bei ganz vielen Dingen wichtig. Ne,
weil auch da, dass man selbst weiß, ich bin okay, ich bin mit meinen Bedürfnissen okay, ich darf mit meinen Bedürfnissen sein. Ne? Auch das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Genau, weil das ist ja, ne, man traut sich ja doch nicht so richtig authentisch zu sein, ne? Sonst würde ja gar nicht diese Näheangst eben auftreten, ne? Weil man es eben nicht traut, authentisch zu sein. Wenn man eigentlich sagen würde, ich bin okay, wenn ich authentisch bin, ne? Ich darf das äußern, der andere wird trotzdem mich mögen und, ne? Wenn das so ganz fest ist und man einen hohen Selbstwert hat, dann ist man da auch nicht so anfällig für, ne, für diese Bindungsangst.
Und vielleicht ein Punkt auch noch, das ist, glaube ich, generell bei der Partner-Dating-Suche ein wichtiger Punkt, sich mal zu überlegen, was ist bei mir an einem Partner überhaupt wichtig? Welche Eigenschaften sollte der haben? Oder welche, ja, alles Mögliche kann das sein. Und dass man das dann vielleicht, wenn man sich das einmal aufgeschrieben hat, ne, einfach so eine Liste und vielleicht auch irgendwie raten, jeder Punkt soll von 1 bis 10 gerated werden, wie wichtig ist der euch überhaupt, ne? Dann habt ihr auch ein bisschen klarer, was ist mir besonders wichtig, worauf kann ich vielleicht verzichten. Und das dann mit einem Partner abgleichen und auch so nochmal gucken, passt der Partner oder passt der nicht. dass man da auch ein bisschen so einen rationalen Blick führt.
Weil ich glaube, im ersten ist ja das Problem, so die Gefühle, das ist so am tiefsten im Programm drin, ne? Dass eben diese Ambivalenz jetzt beim Bindungsangst landet. Mal verliebt, mal nicht verliebt und gerne auch verliebt bei Leuten, die eigentlich nicht verfügbar sind. Das könnt ihr so ein bisschen umschiffen im ersten Schritt, wenn ihr euch sagt, sucht den und den Partner eigentlich. Und wenn ihr jemanden trefft, der darauf gut passt und wo auch vielleicht gewisse Gefühle da sind, die sich vielleicht langsam entwickeln, dass ihr sagt, nee, da bleibe ich jetzt erstmal dran, weil gerade diese tiefen Gefühle zu ändern, das ist, glaube ich, auch ein Prozess. Ne? Da müsst ihr auch erstmal lernen, wie kann ich mich in Beziehung abgrenzen. Und wenn ihr vielleicht als ersten Schritt erstmal sagt, okay, bei dem bleibe ich dann dran und vielleicht verändern sich dann auch meine Gefühle irgendwann, ne? Dass ich den gut finde, der auch wirklich zu mir passt dann irgendwann. Das wäre das Ziel.
Okay. Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir eigentlich gesagt. Dann, also ihr habt jetzt einmal mitbekommen, wie zeigt sich Bindungsangst, in welchen Verhaltensmustern ist sie im Hier und Jetzt erkennbar. Na, dann haben wir uns angeguckt, woher kommt Bindungsangst, wie entsteht die, und wir haben uns angeguckt, gerade was kann ich tun bei Bindungsangst.
Genau, und ich fasse das vielleicht nochmal kurz zusammen, was wir da so festgestellt haben. Also erstmal, Bindungsangst zeigt sich nicht in Angst, sondern in der Ambivalenz gegenüber dem Partner. Ne? Also mal habe ich Verliebtheitsgefühle, manchmal gehen die aber auch relativ schnell wieder weg. Deswegen befinde ich mich vielleicht oft in Beziehungsanbahnungen, in On-Off-Beziehungen oder ich verliebe mich eben öfter meinen Partner, die eigentlich nicht verfügbar sind. Genau, und das innere Programm, was oft abläuft, ist eben, dass man Angst hat in der Bindung, dass seine eigene Autonomie nicht mehr gewährt ist. Also, dass man nicht so sein kann, wie man will in der Bindung, dass man viele Forderungen erfüllen muss, weil eben in der Kindheit so Grenzen nicht so richtig respektiert wird oder sehr viel Forderungen an die Binde von der Bindungsperson gestellt worden.
Und so als Zusammenfassung vielleicht, was man machen kann, einmal sich das bewusst machen, das erkennen, ja, ganz wichtig. Dann lernen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, sich selber zu spüren, ja, auch in einer Beziehung, in Beziehung zu anderen. Dann diese Bedürfnisse äußern, aber nicht auf eine total überautonome Weise, sondern auf eine ganz offene, direkte Weise, aber auch da ganz wichtig, kompromissbereit zu sein. Ja, mit dem Partner in Interaktion sein, Dinge besprechen und auch bereit sein, Kompromisse einzugehen und auch so ein bisschen so die bindungsängstliche Stimme auch zum gewissen Teil aufzuhalten und vielleicht auch so ein bisschen beiseite zu schieben, da so ein bisschen über den eigenen Schatten zu springen, ne, das ein bisschen auszuhalten, dass man vielleicht gerade ein größeres Distanzbedürfnis hat, auch eben um diese schnell entstehende Dynamik zu unterbrechen, ne, die eben entsteht, wenn man sich dann wieder abgrenzt und der andere erst recht dann denkt, verletzt ist oder ähnliches oder einen wirklich dann einengt.
Genau, und in Beziehungsanbahnung ganz wichtig, gerade wenn diese bindungsängstliche Stimme sich darin äußert, dass man plötzlich irgendwie ganz viele Fehler an dem Partner findet, mal wieder wirklich in die rationale Perspektive zu sein und zu sagen, okay, was ist denn auch gut an meinem Partner? Sprechen diese Gründe wirklich dafür, dass er nicht zu mir passt? Und dann vielleicht, wenn das ne, dann rauskommt, dass es doch eigentlich was werden könnte, einfach mal dranbleiben zu schauen. Ne? So Gefühle verändern sich ja auch wieder und nicht so schnell vielleicht die Flinte ins Korn zu werfen.
Genau, und vielleicht auch so eine Passung, ne? Auch mal überlegen, okay, was ist mir in der Beziehung wichtig? Mir ist wichtig, so und so viel Kontakt zu haben oder sich so und so oft zu sehen. Ne? Und da gibt es natürlich auch Partner, die besser oder schlechter passen. Ne? Vielleicht seid ihr jemand, dem es auch reicht, wenn man sich vielleicht einmal die Woche trifft. Man muss sich nicht jeden Tag sehen oder dass man nicht jeden Tag schreiben muss. Und dann aber auch zu gucken, dass es irgendwie mit dem Partner passt. Ne? Also so eine gewisse
Passung. Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Also wenn ihr auf jemanden trifft, der vielleicht wirklich sehr verlustängstlich ist und der dementsprechend immer mal wieder ne, so klammrig wird, ist das vielleicht wirklich jemand, der nicht optimal zu euch passt, sondern da jemanden zu finden, der gut damit umgehen kann, wenn ihr auch euer eigenes Ding machen wollt.
Okay, gut, dann sind wir, glaube ich, fertig mit dem Thema. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen, ihr konntet euch oder eben andere wiederfinden oder auch fandet es einfach interessant. Dann, ja, vielleicht noch Glücksmoment der Woche, Wiebke. Das wollten wir eigentlich ja einführen, dass wir einen Glücksmoment der Woche einbauen. Auch da nochmal, schickt uns gerne auch euren Glücksmoment der Woche an unsere E-Mail glücklichverkopft@outlook.de. Habt ihr auch im Text nochmal drinstehen. Auch gerne Themenvorschläge. Auch wenn ihr denkt, das Thema interessiert mich total, ihr könnt uns gerne einen Themenvorschlag schicken. Wir gehen da gerne drauf ein, wenn es irgendwie passt, thematisch. Ja, und dann, Wiebke, was war der Glücksmoment der Woche für dich?
Ja, vielleicht fange ich dabei beim heutigen Tag an. Ich hatte einen anstrengenden, aber trotzdem sehr vielseitigen, sehr spannenden Tag. Also die Arbeit war anstrengend, aber ich hatte auch echt spannende Therapiegespräche, hatte das Gefühl, ich war da in gutem Kontakt mit dem Patienten. Das ist ja immer total schön. Also das war toll. Danach war ich noch beim Sport. Das hat auch echt Spaß gemacht. Ich spiele jetzt wieder regelmäßig Badminton und das war toll. Anstrengend, aber toll. Jetzt sitze ich hier und mache Podcast. Das ist natürlich auch Immer ganz großartig.
Auch ein Glücksmoment des Tages. Okay, gut, damit verabschieden wir uns. Ja, das waren Clara und Wiebke von Glücklich Verkopft. Wir wünschen euch noch einen schönen, glücklichen Tag, Abend, was auch immer und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.